Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gisa Ufer, Sie hören den Kompressor-Podcast. In der Nacht des 22. August 1980 sterben zwei junge Vietnamesen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg, im Schlaf überrascht durch einen Brandanschlag Rechtsextremer. Es ist der erste tödliche Anschlag auf Ausländer in Westdeutschland überhaupt. Umso überraschender, dass die Geschichte der beiden Opfer, Nguyen Ngoc Chau und Do An Lan, so gut wie vergessen ist. 40 Jahre später sind die beiden Journalistinnen Vanessa Wu und Mintu Tran auf Spurensuche gegangen für ihr Podcast-Projekt Rise and Shine, in dem sie vietdeutsche Geschichten erzählen. Mintu Tran war bei uns im Kompressor zu Gast und ich habe sie gefragt, warum sie mit einer vergleichsweise fröhlichen Musik in diese Geschichte einsteigt. Wir hören mal. Warum haben Sie diesen dramaturgischen Kniff gewählt? Warum setzen Sie genau da an?
Wir haben uns halt gefragt, wie stellen wir eigentlich auch immer Opfer dar, beziehungsweise wie erinnern wir uns auch immer an Opfer und an Opferfamilien? Also in den Medien wird ja oft so drüber berichtet, also oder man stellt sich das so vor, als ob diese Anschläge oder als ob Krieg das einzige wären, was diese Person definiert. Und das sehen wir ja auch an uns selbst. Also die Geschichte unserer Eltern und Großeltern beginnt bei uns. Also für uns in unseren Köpfen hat sie auch ganz lange einfach nur mit dem Krieg angefangen oder mit halt bewaffneten Konflikten. Und das hat uns halt bei uns selbst gewundert. Und wir wollten dann einfach einen menschlicheren Blick auf die Person, auf die Mutter eines der Opfer werfen. Also klar, sie hat ein unfassbar grausames Schicksal. Aber sie ist auch eine sehr, sehr starke Person. Sie ist sehr fröhlich als Frau. Und auch in ihrer Jugend hatte eine tolle Jugend gehabt und ist eine sehr bestimmte Frau. Und das wollten wir, dem wollten wir in unserem Podcast auch Platz geben.
Dieses Treffen, diese Begegnung mit der Mutter, mit Do Mui, das ist auch im Podcast enorm bewegend. Sie ist inzwischen eine betagte Frau. Sie lebt da am Rande von Hamburg. Und man muss sagen, ihr Sohn war eben doch überwiegend bei der Mutter, also bei ihrer Mutter, bei seiner Großmutter aufgewachsen. Und der hat sie lange gar nicht gewagt zu erzählen, dass der geliebte Enkel ermordet wurde. Wir hören sie hier mal.
Genau, also da erzählt uns Do Mui praktisch, dass selbst in Vietnam, als sie von dem Anschlag erfahren hat, auch vom Tod ihres Sohnes, dass sie es nicht übers Herz gebracht hat, das ihrer eigenen Mutter zu erzählen, die ihren Sohn großgezogen hat. Also die Großmutter hat Do An Lan tatsächlich großgezogen und einfach, weil sie Angst hatte, dass die Großmutter das nicht ertragen kann. Und deswegen hat sie gesagt, ich habe das ihr einfach nicht erzählt. Und später haben ihr Nachbarn davon erzählt. Es ist ganz, ganz oft so, dass Menschen in Vietnam versuchen, Schmerz und solche Nachrichten selbst zu tragen und den anderen gar nicht so zu erzählen, um ihnen Schmerz zu ersparen. Das ist auch wieder so ein Fall gewesen.
Geradezu beschämend ist dann, wie Do Mui, also diese Mutter, ja auch kaum Möglichkeit hatte, den Verlust ihres Sohnes zu betrauern. Sie war noch nicht mal bei dem Gerichtsverfahren zugegen, als den Tätern der Prozess gemacht wurde.
Genau, also sie hatte uns das ganz aufgebracht noch erzählt. Also noch heute ist sie unfassbar aufgeregt und sehr, sehr wütend, wenn sie darüber berichtet, dass sie nicht bei diesem Prozess dabei war. Wir wissen auch nicht mehr genau, wir können das nicht genau rekonstruieren, was da passiert ist, was da schiefgelaufen ist, warum die Mutter eines der Opfer nicht zum Prozess kommen konnte. Also sie sagte, sie hatte danach gefragt, aber andere haben ihr gesagt, sie solle lieber nicht hingehen. Also wir wissen nicht, ob sich niemand drum gekümmert hat von den deutschen Behörden und auch von den Vietnamesen, ob die gedacht haben, vielleicht erträgt das die alte Frau nicht. Also auf jeden Fall, sie konnte nicht zu dem Prozess, wo die drei Attentäter, die für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sind, eben verurteilt wurden. Das beschäftigt sie bis heute sehr.
Mintu Tran, diese drei Attentäter, die waren erstmal sehr, sehr untypisch. Wer waren die und was hat man über die rausgefunden?
Das waren drei Personen aus Baden-Württemberg. Ganz, ganz bürgerliche Berufe. Einer war Arzt, die andere war Zahnarzthelferin und so weiter. Also das waren sehr, sehr bürgerliche Personen, aber die waren Mitglieder des sogenannten Deutschen Aktionskreises. Der Deutsche Aktionskreis, das ist eine neonazistische Terrorgruppe gewesen, eine Rechtsterrorgruppe, Entschuldigung, die geleitet wurde von dem Neonazi Manfred Röder. Und Manfred Röder ist einer der bekanntesten Altnazis. Er war auch das Vorbild, das geistige Vorbild des späteren NSU. Und man sieht da auch, finde ich, mit diesem Anschlag einfach total krasse Parallelen. Also diese drei Personen, die diesen Anschlag verübt haben in Hamburg 1980, das waren zwei Männer, eine Frau, die einfach durch die Lande gezogen sind, durch ganz Deutschland gefahren sind, auch schon davor mehrere Anschläge verübt haben auf zum Beispiel nach einem jüdischen Arzt benannte Schule oder nach anderen Flüchtlingsheimen. Auf andere Flüchtlingsheime und genau, die sind einfach mordend und brandschlagend durchs Land gezogen, wie eben der spätere NSU auch.
Dieser Mord hat sich ereignet eben vor 40 Jahren, 1980. Ihr habt ihn jetzt in eurem Podcast nochmal nachrecherchiert. Welche Spuren hat dieser Mord hinterlassen? Wer oder was erinnert heute eigentlich sonst noch an diesen Fall?
Das ist ja das Erstaunliche an diesem Fall, dass ganz lange, also selbst in der vietnamesischen Community nicht wirklich daran erinnert wurde, aus verschiedenen Gründen, aber auch, dass die deutsche Gesellschaft, außer, also kurz nach dem Anschlag gab es vielleicht ein, zwei Artikel in der Lokalpresse im Hamburger Abendblatt, so nicht mal Titelseite oder sowas. Aber es gab halt einige kleine Berichte, aber nichts auf nationaler Ebene. Also es wurde gar nicht wirklich in der in einer gesellschaftlichen Debatte irgendwie thematisiert. Und ganz schnell auch nach dem Prozess ist der Anschlag auch wieder in Vergessenheit geraten. Und heute tatsächlich erinnert kaum mehr etwas an die beiden. Ganz lange gab es zumindest Gräber, die wurden nach 25 Jahren aufgelöst. Also dann gab es selbst die Gräber nicht mehr. In dem Flüchtlingsheim, ehemaligen Flüchtlingsheim, das jetzt ein Hotel ist, erinnert auch nichts daran in der Halske Straße. Und genau, da hat sich dann irgendwann eine Initiative hingesetzt und gesagt, hey, das kann nicht sein, eben die sich um die Mutter tatsächlich geformt hat und gesagt hat, die Mutter braucht einen Ort zum Trauern und die will das und die will auch, dass der Name ihres Sohnes in Deutschland nicht vergessen wird. Also das, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, das ist ein 18-jähriger Junge gewesen, der wenige Monate nach seiner Ankunft in Deutschland einfach von Rechtsterroristen ermordet worden ist. Und das war ein Flüchtling, der vor Krieg geflohen ist. Also und ihr ist es eben ganz wichtig, dass sie einen Ort hat, um selbst eben zu trauern und auch damit die deutsche Gesellschaft sagt, wir haben diese beiden jungen Männer nicht vergessen.
Und jetzt gibt es diesen Ort. Seit dem 29. August gibt es einen Gedenkstein in Hamburg, richtig?
Genau, es gibt einen Gedenkstein am Friedhof Öjendorf. Da waren die beiden auch begraben tatsächlich. Dieser Gedenkstein ist auch in der Nähe der beiden Gräber der beiden. Und genau, da stehen dann die Namen und Todesdaten der beiden drauf. Es ist ein ganz kleiner, hübscher Gedenkstein, der von einem vietnamesischen Pagodenbauer gestaltet worden ist. Und der wurde jetzt letztes Wochenende am Sonntag feierlich eingeweiht.
Mintu Tran, vielen Dank, dass Sie mir helfen, diese Geschichte bekannter zu machen. Zu hören im Podcast Rise and Shine, zu finden überall da, wo es Podcasts gibt. Das Medikament Tilidin, das ist ein synthetisches Opiat, das normalerweise verschrieben wird bei starken Schmerzen, wie sie nach Hüft- oder Knieoperationen auftauchen. In den letzten Jahren hat Tilidin eine erstaunliche Karriere genommen als Lifestyle-Droge und zwar vor allem im Rap-Milieu. Mehr über Tilidin als Lifestyle-Droge erfahren Sie in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Folge für heute. Hören Sie unbedingt rein.